Herzlich willkommen bei Talk Slow, der Podcast des Social Fashion Labels Bridge and Tunnel. Ich bin Conny.
Und ich bin Lotte.
Und zusammen nehmen wir euch mit in unser Herzensthema: Slow Fashion und Nachhaltigkeit in der Mode- und Textilbranche.
Hi, liebe Slow Fashionistas, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, natürlich zu einem absoluten Knallerthema. Der Mensch, der in der Mode nur die Mode sieht, ist ein Trottel. Das sagte schon der französische Schriftsteller Honoré de Balzac im 19. Jahrhundert. Zwei Jahrhunderte später konnte Karl Lagerfeld die Bedeutung eines ganz besonderen Kleidungsstücks nicht hoch genug bewerten. Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, sagte er 2012 in der Talkshow von Markus Lanz. Fest steht, Mode ist nicht nur Mode. Als soziale und ästhetische Praxis erzählt sie von gesellschaftlichen Veränderungen oder nimmt sie gar vorweg. Am Phänomen der Mode arbeiten sich heute richtig viel Disziplin ab und auch der Forschungsfokus ist ziemlich vielfältig. Die Kostümforschung zum Beispiel beschäftigt sich mit Kostüm- und Kleidersystemen der Vergangenheit, die technologische Textilforschung mit Materialien, Textile Studies mit Fragen der materiellen Kultur und die Fashion Studies erforschen neuere Entwicklungen in der Mode. Wie aber steht es eigentlich um Modeformen, die sich explizit gegen Trends und konformistische Ansätze stemmen? Welche Rolle kommt den sogenannten Antimoden im Modezirkus zu? Und sind sie vielleicht ganz ungewollt spannende Slow-Fashion-Ansätze? Unser heutiger Gast hat zuerst eine Ausbildung zur Damas-Schneiderin gemacht, bevor sie dann nochmal Soziologie studiert hat. Lange hat sie sich im Bereich der Bewegungswissenschaften im wahrsten Sinn des Wortes herumbewegt, bevor sie über das Thema Sportkleidung in den Bereich der Modetheorie und Modesoziologie kam. Seit 2017 lehrt sie an der Universität Paderborn im Fach Textilkulturwissenschaft und forscht zu absolut fantastischen Dingen. Und ich freue mich riesig, heute mit ihr vor allem über Modeformen zu sprechen, die sich gegen den Mainstream stemmen. Herzlich willkommen, liebe Melanie Haller.
Hallo.
Hallöchen. Liebe Melanie, wir starten ja in jede Podcast-Folge mit dem Fakt der Woche und den möchte ich dir auch heute nicht vorenthalten, damit wir uns vielleicht zusammen kurz wundern oder aufregen können. Und zwar starte ich mit einem Zitat. Mode ist erstmal ein Trick, damit wir Kleidung kaufen. Ansonsten ist das Wort zunächst inhaltsleer. Mode belügt uns darüber, was Kleidung eigentlich ist, sodass wir alle 6 Monate neue Sachen kaufen und die alten wegwerfen. So der spanische Designer Miguel Adrover. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. What the fuck, oder?
Ja, kann man so sagen, doch.
Sag mal, Melanie, du beschäftigst dich ja aus wissenschaftlicher Sicht mit Mode, was ich absolut obercool finde. Aber kannst du uns mal kurz erzählen, welche wissenschaftliche Annäherung du an das Phänomen Mode hast?
Also ich bin ja von Haus aus insofern doppelt ausgebildet, weil ich aus dem Handwerk komme und gleichzeitig die Soziologie studiert habe. Insofern würde ich immer sagen, ich bin die einzige deutschsprachige Modesoziologin, die tatsächlich immer schaut, inwieweit Mode, Kleidung, Textil mit sozialen Zusammenhängen
voll toll.
In einer Art und Weise zusammenhängt.
So. Okay. Genau. Jetzt gibt es ja verschiedene Ansätze zur Mode. Kannst du mir jetzt einmal zum Beispiel den Unterschied zwischen den Wardrobe Studies oder den Fashion Studies erklären?
Das ist sehr unterschiedlich insofern, dass sie alle jeweils aus unterschiedlichen Disziplinen kommen.
Okay.
Das heißt, es gibt relativ viele Wissenschaften, das Fach ist einfach interdisziplinär. Historisch haben sie vor allen Dingen viel die Kunstgeschichte und auch so etwas wie die in deutschsprachigen Raum Volkskunde oder Anthropologie mit Mode, Kleidung und Textil befasst. Dann kommen natürlich auch noch die Geschichtswissenschaften dazu, die sich aber eher mit der Kleidung befassen.
Ja.
Und diese Differenz ist sozusagen grundsätzlich erstmal ganz wichtig, sich die klar zu machen, dass es Kleidung, also die materielle Objekte gibt, die man eben Kleidung nennt, die wir alle im Kleiderschrank haben und gleichzeitig aber noch das, was wir das soziale oder symbolische Phänomen Mode nennen. Und das betrifft ja eben nicht nur Kleidermode, sondern tatsächlich auch sowas wie Handymoden, Automoden und so weiter. Na, also das ist sozusagen ein übergeordneter Begriff. Im Gegensatz zur Kleidung.
Also erster großer Unterschied müsste man schon mal festhalten zwischen den Wörtern Kleidung und Mode.
Absolut.
Ja. Okay, genau. Habe ich jetzt schon mal sofort was gelernt. Jetzt steht ja Mode vor allem für zyklische Bewegungen. Und es gibt einen sehr berühmten Aufsatz von Simmel, Philosophie der Mode aus dem Jahr 1905, auch schon ein Weilchen her. da hat er bereits erkannt, dass es in der Mode vor allem um Grenzmarkierung geht. Also Mode setzt bestimmte Grenzen, die uns voneinander abheben sollen. Etwas lapidarer hat es dann mal der französische Soziologe Pierre Bourdieu formuliert, als er sagte, wenn der Minirock in Hintertupfing angekommen ist, fängt alles wieder von vorne an. Ja. Wie verstehst du Mode und warum ist das Motiv der Abgrenzung oder aber der Zugehörigkeit so wichtig?
Das ist insofern ganz interessant, als es nämlich zu Zeiten Simmels und auch noch bei Bourdieu ist immer die Idee gewesen, dass es eigentlich Klassengesellschaften gibt. Die Idee der Mode ist immer diese Idee, dass sie eigentlich in einer bestimmten Gruppe von Leuten existiert und dann sozusagen sich Stück für Stück durchsetzt. In dem Moment, wenn es alle tragen, ist es keine besondere Mode mehr. Das heißt, dann ist es eben nichts mehr, was einer haben will, sondern dann muss die Gruppe, die es irgendwann mal initiiert hat, wieder was Neues finden. Das Interessante ist aber, dass wir heutzutage ja gar nicht mehr von einer Klassengesellschaft sprechen, sondern wir einfach unterschiedlichste Milieus haben. Und dann funktioniert der Modebegriff auch nur noch so in Teilen und funktioniert eben nicht mehr so ganz, dass man sagen kann, ja, Mode gibt es einfach an sich, sondern dann muss man wirklich genau gucken, welche Phänomene beschreibt man denn als modische Phänomene. Mhm. Grundsätzlich würde ich sagen, ist das ganz Wichtige, sich ganz klar zu machen. Und das kann man eigentlich fast am besten immer nur im Blick auf die sozusagen Vergangenheit, dass man sieht, es gibt zu bestimmten Zeiten ästhetische Setzungen, die einfach gesellschaftlich wahrnehmbar sind. Und das sind dann eben sogenannte Moden, so wie wir vielleicht Autos aus den 70er Jahren heutzutage erkennen oder wissen, ah ja, 50er Jahre, das ist irgendwie Petticoat oder 70er Jahre Schlaghose. Das sind sozusagen immer so Elemente, die man dann auch verbindet und die dann im Prinzip so eine Art Symbol für die Mode der Zeit werden. Mhm. Und das heißt dann aber eben auch, dass es, wie gesagt, eigentlich nur in der Vergangenheit sozusagen rekonstruiert wird. Mhm. Und das Interessante ist eigentlich aus meiner Perspektive, sich wirklich zu fragen, gibt es das eigentlich überhaupt? Gibt es wirklich eigentlich Moden in dem Sinne, dass es sich tatsächlich so durchsetzt? Oder ist es womöglich auch von Wissenschaftlern eine Konstruktion, die man hinterher auf Geschichtsepochen setzt?
Aha, ja? Okay.
Mhm. Ja, das wäre dann eben sowas, weil die ganze Idee kommt ja aus der Kunstgeschichte, wo wir das eben haben bei Gebäuden, wo man das dann eben festmacht. Und dann geht es natürlich auch in der Kunstgeschichte bereits los, dass man dann sagt, ja, dieses Gebäude ist aber eher eine Mischform aus dem Stil und dem Stil. Und im Prinzip ist das auch in der Mode oder auch in der sogenannten Kleidungsgeschichte, die wir ja leider bis heute gar nicht haben, wäre das dann eben auch möglich, da ein bisschen zu trennen.
Weil so Gruppierungen helfen dann im Rückblick oder warum? Warum, was glaubst du, ist das Motiv dahinter?
Das Motiv dahinter hat ganz viel damit zu tun, wie die Forschung eigentlich immer stattgefunden hat. Die Modegeschichte, und das ist wirklich das Einzige, was wir haben, diese Idee, dass es Moden gab, die wurden immer tatsächlich entweder anhand von Gemälden oder halt von realen Objekten in Museen sozusagen gebildet. Mhm. In Museen wurden aber immer nur die Kleidung der Oberschicht gesammelt. Das heißt, das, was wir heutzutage eine Modegeschichte nennen, ist eigentlich die Geschichte einer sehr spezifischen Gesellschaftsgruppe und nicht dem, was wirklich alle Menschen getragen haben.
Ja,
sehr
selektiv.
Mhm. Und das ist eigentlich total absurd, weil damit arbeiten wir eigentlich die ganze Zeit mit einem Begriff, der nicht so klar sozusagen umrunden ist, wo man sagen kann, ja, nee, das gibt's auf jeden Fall. So, ne? Wir kennen es als Phänomen, dass sich Dinge durchsetzen, weil vor allen Dingen dann, wenn wir hinterher drauf gucken und sagen, ach nee, das trägt man ja nicht mehr. Ja? Das gibt's ja im Alltag dann so Begriffe wie, das ist altmodisch oder das ist eben nicht mehr, das zieht man nicht mehr an. Aber das ändert sich eben eigentlich sozusagen.
Ich finde es ja mega, dass die 90er jetzt wiederkommen.
Ja.
Also nicht alle, ja.
Genau, und das ist ja auch immer das, was dann immer wieder gerne kommt, dass man immer sagt, alles kommt immer irgendwann mal wieder. Und wenn man dann wirklich genau drauf guckt und sich mit einzelnen Phänomenen befasst, merkt man sehr schnell, dass man sagt, okay, viel von dem, was wir da wissen, was wir vielleicht in so einem Überblicksbuch zur Modegeschichte erstmal meinen, dass man das, wenn man sich das dann genau anguckt, zum Beispiel anhand von Fotoalben vom Flohmarkt, dann plötzlich feststellen muss, aha, das ist gar nicht so klar abgrenzbar. Ne? Also wann hören die 50er Jahre auf und wann fangen die 60er an? Und das hat eben was, wie gesagt, mit den Objekten zu tun, zu denen man forscht.
Mhm. Und wann wurde das erste Mal richtig unterschieden zwischen Mode und Kleidung? Kann man das so festmachen? Oder das ist ein Verständnis dafür?
Unterschiedliche Sachen. Ne? Das eine ist, Mode ist ja grundsätzlich als Begriff eben auch, geht eben zurück auf dieses Modus. Also das ist dann auch Sitte und Verhalten. Und das ist erstmal nicht Kleidung explizit, sondern es geht darum, dass es im Prinzip eine Art von Konvention gibt. Das ist eine Verhaltenskonvention, ne? Da gibt es auch Moden. Mhm. Es gibt genauso gut auch Wissenschaftsmoden. Also das sozusagen für eine bestimmte Zeit steht eine Art von Verhalten oder im Kontext von Mode und Kleidung geht es natürlich um Ästhetiken. So. Und wenn man sich das jetzt genau anguckt und dann darüber nachdenkt, dann merkt man eigentlich relativ schnell, dass, wie soll ich sagen, diese Abgrenzungsprozesse eben welche sind, die man in der Wissenschaft dann eben auch konstruiert. Mhm. Ne? Und dann eben es nichts ist, wo man sagen kann, ja, das ist wirklich so, sondern das ist dann eben genau was, wo du dir das genau angucken musst, wer zu welcher Zeit wann was getragen hat.
So. Und sind innerhalb von Moden die Motive der Abgrenzung oder der Zugehörigkeit gleich wichtig oder überwiegt da eins?
Das ist schwierig. Also ich würde sagen, um das Phänomen Mode als Mode zu verstehen, ist die Abgrenzung am wichtigsten. Also, weil ansonsten sind wir bei dem Thema der Uniform, ne, der Uniformierung.
Okay, so. Ja.
Und dass überhaupt diese Idee ständig etwas Neues auftauchen muss, was irgendwie gefühlt was Zeitgenössisches oder Zeitgemäßes ist, wo man sagt, ja, das trägt man jetzt, weil damit repräsentiert man, keine Ahnung, das neue Frauenbild oder die Ästhetik für eine bestimmte Zeit. Das ist einfach ein Abgrenzungsphänomen. Und das hat ganz viel dann mehr mit zu tun, wie Gesellschaft funktioniert und wie man da die einzelnen Gruppen sich voneinander aufsplitten.
Dann ist das doch aber eigentlich innerhalb von Moden ein ständiges Ziehen zwischen Nachahmen und individuell sein, oder?
Genau, das Individuelle ist, wird aber würde ich auch sozusagen, das ist halt sehr soziologisch nochmal weiter rahmen, weil das Individuelle dann ja das Individuelle innerhalb der Gruppe, in der man sich bewegt. Ja. Weil man möchte ja zu einer Gemeinschaft dazugehören. Das heißt, man hat dann sozusagen wir nennen es ja heute Bubble, ne? Man in seiner Bubble findet man dann etwas Bestimmtes schön. Und das setzt sich dann durch, Stück für Stück. Und wenn es dann irgendwie zu viele Leute tragen, also aus der eigenen Bubble heraus, dann will man es plötzlich nicht mehr. Und dann ist man eben, grenzt man sich wieder ab und im Idealfall kommt dann eben womöglich was Neues auf.
Ja.
Diese Art des Wechsels ist eben dieses sehr soziale oder symbolische, was die Mode ausmacht.
Ja. Weil ich beobachte das manchmal so mit so einem Unglauben, wenn man dann sieht, dass bestimmte Gruppen ja auch eine Form der Zusammengehörigkeit schaffen, weil sie sich ähnlich anziehen. Ich möchte jetzt keine Hamburger Beispiele nennen, aber vielleicht wisst ihr alle, was ich meine,
ja. Wenn
man in manche Stadtteile schaut.
Ja.
Und dann hat man aber trotzdem das Gefühl, dass sich die einzelnen Personen, die sich entsprechend kleiden, ja hochindividuell fühlen. Das ist ja aber voll der Widerspruch in sich.
Absolut.
Wenn ganz, ganz viele Frauen oder Männer super, super gleich aussehen und sich trotzdem aber ultra individuell fühlen.
Genau, aber das wäre sozusagen die Idee, ob das Individuum in der Art und Weise sich individuell fühlen, diese Idee der sozialen Konstruktion, nicht ja genau das ist, was es ausmacht. Und wenn man das jetzt nochmal den Zusammenhang macht zu dem, was du davor gefragt hast, wann taucht das eigentlich das erste Mal auf, kann man schon sagen, dass das natürlich sehr eng gekoppelt ist, so wie wir das heute denken, wie ich das jetzt hier auch erzähle. Das hat mit der bürgerlichen Moderne und mit der Entstehung der Bekleidungsindustrie zu tun. Weil die relativ schnell entdeckt hat, dass sobald sie dann eben auch, ne, zur gleichen Zeit gibt es eben plötzlich die Modejournale, es gibt die für die bürgerliche Kultur, die aufgetretenen Zeitschriften, die man sich anguckt. Und dort wird immer wieder propagiert, dass man jetzt plötzlich einen neuen Stoff braucht, ein anderes Material, eine neue Spitze, hier ein Ärmelchen da, dort eine Rüsche mehr. Und das ist dann genau das, was eben dazu führt, dass diese Schichten sich sozusagen voneinander differenzieren. Und da kommt dann eben genau diese Idee der Mode als ein, wie das Werner Sombart nennt, als das liebste Kind des Kapitalismus, weil...
Wer ist Werner Sombart?
Werner Sombart ist ein Soziologe, einer der frühen Soziologen. Die Soziologie kommt ja sehr stark auch aus der, sagen eher aus den Wirtschaftswissenschaften und aus der VWL, Volkswirtschaftslehre, so in dem Zusammenhang. Und da geht es wirklich darum, der hat sehr, sehr stark einen ganz wunderbaren Text, sehr kapitalismuskritisch geschrieben zur Mode. Und der endet eben mit diesem Satz, die Mode ist des Kapitalismus liebstes Kind. Weil genau das natürlich die Idee ist, das greift den Konsum an. Und Mode und Konsum ist total eng aneinander gekoppelt. Und das ist ja eben auch letztendlich genau das Problem, mit dem wir heutzutage konfrontiert sind. Mit dem, was ihr macht hier. Ja. Das ist genau das, man sagen muss.
Werner wusste schon Bescheid.
Ja, absolut. Ja.
Was würdest du denn sagen, was alles ist Mode und was nicht? Du hast es jetzt ja gerade schön an dem Zitat deutlich gemacht. Was ist zum Beispiel mit Arbeitskleidung? Es gibt ja auch sehr funktionale Bekleidungsformen.
Ja,
was darf man dazu zählen?
Genau, aber man kann eben dann feststellen, dass auch in solchen Bereichen es durchaus Formen von Moden gibt. Also wenn man sich zum Beispiel historische Krankenschwesterkleider anschaut, sehen die sozusagen wenn man das so aus alten Filmen kennt, man das, dann sehen die irgendwie in den 50er Jahren oder was weiß ich, bei Erster Weltkrieg, 50er Jahre, 80er Jahre, heutzutage ganz, ganz unterschiedlich. Weil jede Art der Kleidung dann eben auch einen Bezug hat zu bestimmten Geschlechterbildern, auch Berufsbildern. Diese Moden sind natürlich nicht so dominant, sondern da kann man dann sagen, das wurde von Firmen gemacht, das ist dann vereinheitlicht, also ist eine Art von Uniform. Und ansonsten ist es würde ich sagen, Mode vor allen Dingen ein Mythos, der durch vielerlei, also der kann ja nur entstehen, weil es irgendjemanden gibt, der diese Idee immer weiter reproduziert.
Total. Dazu passt ja auch mein eingängliches Zitat.
Absolut.
Ja, das ist erstmal Inhaltslernmode.
Genau.
Wie laden wir sie auf?
Ja. Und dieses Aufladen passiert natürlich vor allen Dingen heutzutage durch Modemedien. Ne, früher waren es die verlässlichen Zeitschriften, ne, die Vogue als diejenige, die einem sagt, was Mode ist. Dann kam irgendwie das ganze Internet dazu, ne, 2.0 und so weiter. Und jetzt haben wir eben dann auch Instagram und haben da auch sozusagen die Vertreter. Wir haben Modeblogs am Anfang gehabt.
Und ist, da, ist das dann auch der Hebel von außen, dass das Aufladen gefühlt von außen passiert und wir deshalb so easy den Verlockungen der Industrie anheimfallen?
Ja, das ist ein ganz interessantes Phänomen, weil das immer so ein Moment ist, wo man dann relativ schnell in so eine, sag ich jetzt mal, so kulturpessimistische Perspektive kommt, weißt du? Mhm. Und dann, wir sind dem allen so ausgeliefert, wir können nichts dagegen machen. Mhm. Das ist irgendwie so eine Perspektive, die ich nicht so gerne mag, weil die nämlich eine Sache vergisst, die Vogue kann uns zehnfach erzählen, was Mode ist. Solange wir die Produkte nicht kaufen und sagen, um Gottes Willen, das ziehe ich nicht an, passiert es nicht. Mhm. Und ich meine, man könnte, ich kenne bisher leider keine Forschung, die so arbeitet, aber ich habe sehr viele Forschungsideen. Eine Forschungsidee wäre zum Beispiel immer, dass man mal zu den Fails sozusagen dieser Modemedien arbeitet.
Fantastisch.
Ja, also welche Ideen gab es immer wieder in bestimmten Zeitschriften und die haben sich nicht durchgesetzt. Mhm. Ja, also was weiß ich, sowas wie Pink und Rot zusammen. Ich kann an, und das kenne ich seit den 80er Jahren.
Das sieht total wunderschön aus.
Ja, sieht wunderschön aus, aber das hat lange gedauert. Es wurde immer wieder versucht zu lancieren und bis es dann irgendwann ankommt, und das hat natürlich in den letzten Jahren ganz viel mit so einer transkulturellen Perspektive zu tun. Mhm. In anderen Kulturen werden wieder andere Farben gemischt und das schwappt dann rüber. Heutzutage ist es ein bisschen Mode, eben auch sich so ein bisschen
Colorblocking
transkulturell zu geben und sich da zu öffnen. Und entsprechend können sich dann eben auch solche Ästhetiken durchsetzen.
Okay.
Aber ich würde trotzdem immer setzen, so ein bisschen die Frage, ne, es braucht die Konsumenten, die etwas aufnehmen und die etwas reproduzieren. Mm. Es braucht diejenigen, die dann sagen, also ich, wenn man jetzt die 2000er nimmt, würde ich sagen, ganz klar die Low-Rise-Jeans. Ja? Die war ganz klar Mode. Und zwar für beide Geschlechter dann. Da kommt man nicht drum rum. Mm. Unglaublich viele
Leute. Die soll bitte nicht wiederkommen. Da habe ich jetzt schon Albträume.
Wird jetzt auch schon wieder angedeutet. Ich bin gespannt, ob sie es jetzt nochmal durchsetzt.
Ja, ist mir auch schon ein bisschen begegnet. Genau. Aber 90er fand ich noch lustig, dass sie wiederkommen. 80er fand ich noch besser. Low-Rise Jeans, come on.
Genau, und dann ist eben
genau die Frage. Stay where you are.
Genau, auf jeden Fall. Aber dann ist eben genau die Frage, wie gucke ich mich um? Wo tauchen die Sachen auf?
Genau.
Was passiert in Musikvideos? Was passiert auf Instagram? Was passiert in dem Viertel, in dem ich lebe? Mhm. Was kann ich wahrnehmen? Was sehe ich? Mhm. Und da ist man dann doch relativ schnell eigentlich an der Position zu merken, oh, das gibt ganz schön viele unterschiedliche Arten und Weisen, sich anzuziehen. Mhm. Und die Frage ist jetzt die, woher weiß ich jetzt nochmal genau, was Mode ist? Mhm. Und dann gibt es, würde ich sagen, natürlich die Gruppen, die dann eher Vogue-nah sind, während es dann andere gibt, die irgendwie andere Zeitungen wie die ID lesen oder so etwas. Und da sind es wieder andere Ästhetiken. Mhm. Und da sind wir eigentlich bei dem Phänomen, was wir heute haben. Wir können nicht mehr von der Mode sprechen. Wir müssen von den Moden sprechen, die gleichzeitig stattfinden. Und das ist ja auch das, glaube ich, was sehr lange auch letztendlich auch dazu geführt hat, dass Fast Fashion so unglaublich viele neue Kollektionen machen, weil die kommen selber nicht mehr hinterher, irgendwas zu erkennen und wissen dann irgendwie auch nicht, was verkauft sich gut. Also hauen sie einfach eins nach dem anderen raus. Mhm. Und
so. Also dürfte man auch eigentlich nicht über die Modeindustrie, sondern man müsste eigentlich über die Modeindustrien oder so sprechen. Ne? Also ich finde diesen pluralistischen Ansatz da total wichtig.
Ja. Naja, also der Begriff, also von Theoretikerin wie Kawamura zum Beispiel, die spricht vom Modesystem. Mhm. Die versteht also die Bekleidungsindustrie, die denkt sozusagen die Haute Couture mit der Bekleidungsindustrie und der ganzen Konfektionsbranche und dann den Retailern und auch den ganzen Medien, die da dran hängen.
Weil
nur
alle zusammen hängen
voneinander ab und die produzieren auch diesen Mythos der Mode. Also ich würde ja sehr gerne eigentlich vom Mythos der Mode sprechen und das viel mehr dekonstruieren und deutlich machen, so, wir sind da eigentlich von nichts abhängig, weil wir können konsumieren, wie wir wollen. Das haben wir halt wirklich in der Hand. Und dann ist eben genau die Frage, ne, will ich dem sozusagen anheimfallen, weil ich das Gefühl habe, oh, ich brauche was Neues, ich muss irgendwie ein anderes Selbst sein, oder bin ich vielleicht irgendwie mal, dass ich sage, ach, weißt du was, ich gehe erstmal zum Friseur und lass mir von jemandem, der den Beruf, ein tolles Handwerk kann, erstmal zeigen, was der vielleicht in mir sieht und probiere mich erstmal so neu aus und wühle dann mal einmal meinen Kleiderschrank durch.
Oder total. So. Ne? Aber das Stichwort, wir dürfen nicht, sollten nicht von Mode, sondern müssen von Moden sprechen, ist ein ganz wichtiges, denn wir wollen ja heute über ein Thema sprechen, das du in besonderer Art und Weise beforschst, nämlich das Thema der Antimoden.
Ja.
Ich finde das so ein großartiges Forschungsfeld. Kannst du uns einmal genau erzählen, was sind denn Antimoden und worin unterscheiden sie sich von geläufigen Modekonzepten, abgesehen vom Anti?
Genau, vom Anti. Da ist auch immer gerne der Kritikpunkt, dass natürlich da trotzdem noch der Begriff Mode drin vorkommt.
Ja.
Aber das ist eben auch wichtig, denn die Antimodekulturen hängen natürlich ab.
Die brauchen eine Referenz.
Die brauchen eine Referenz. Ja. Und die Antimodekulturen sind tatsächlich, das ist eine Bewegung, die man eigentlich der Moderne, also sozusagen dem 20. Jahrhundert zuschreibt. Da tauchen sie stark auf. Ne? Das sind dann Beispiele wie die Beat Generation in den 50er Jahren. Das sind natürlich die Hippie-Bewegung der 70er Jahre, ganz klar. Ne? Das ist aber auch die Schwulen- und Lesbenbewegung in den 70er Jahren, die ganze andere Ästhetik hatte. Das sind aber dann eben auch, das ist auch ein spannendes Feld, zum Beispiel die Ökomoden, ja, also die Grünen am Anfang ihrer, bevor sie überhaupt eine etablierte Partei waren. Das sind alles Themen, wo du siehst, das sind alles Antimoden, die distanzieren sich von dem, was Modezirkus will und was wo behauptet wird, das ist die Kleidung, die man tragen muss, und entwickeln eben einen eigenen Stil. Oft mit einem Rückgriff auf, du hast es eben schon genannt, einen Rückgriff auf Arbeitskleidung, einen Rückgriff auf Kleidungsstücke, die historisch längst vergessen scheinen. Mit einem Rückgriff auf zum Beispiel viel Secondhand. Das macht oft Antimoden eben aus. Ne? Das ist zum Beispiel in der Hippie-Bewegung ganz stark zu sehen. Und zum Beispiel in der Hippie-Bewegung ist auch ein gutes Beispiel nochmal diese Idee von transkultureller Kleidung. Also wo zugegriffen wurde auf unterschiedlichste Kleidungsstücke, die man aus anderen Kulturen mitgebracht hat. Und damit auch, und das ist eben das, was ganz wichtig ist bei Antimoden, mit der Kleidung, mit der Art und Weise, wie man sich kleidet, ist eine Haltung verbunden. Und total. Werte und Normen. Und die sind eben auf jeden Fall grundsätzlich antimodisch. Das heißt, Das heißt, sie richten sich gegen eine Konsumkultur und gegen die Art und Weise, Moden zu konsumieren. Und damit sind sie eigentlich die, ich will jetzt nicht sagen die Besseren, aber sie sind sozusagen diejenigen, die, die einfach sagen, so, für mich ist wichtig, wie ich mich kleide und was ich trage. Und ich will damit aber etwas ausdrücken, das heißt, ich stehe für etwas.
Ja? Heißt das, Antimoden sind weniger eine Form, sind weniger etwas, was man trägt, als eine Art und Weise, wie man denkt?
Beides gleichzeitig, würde ich sagen. Also weil damit das, was weiß ich, wenn die Personen der Beat Generation den schwarzen Rollkragenpullover angezogen haben, der bis dahin ja eigentlich nur ein Kleidungsstück von Fischern war, dann haben sie damit ihre intellektuelle Haltung sozusagen demonstriert.
Das ist Steve Jobs dann irgendwann perfektioniert.
Genau, und das kennen wir bis heute. Ne? Der schwarze Rollkragenpullover ist irgendwie immer noch so, wie man macht, so schön ein Basic, wo man weiß, ach, ich gehe auf eine Ausstellungseröffnung, schwarzer Rollkragenpullover geht immer.
Ich besitze gar keinen. Besitzt du einen?
Natürlich besitze ich einen. Als Wissenschaftlerin ist natürlich der schwarze Rollkragenpullover genau...
Ein Keypiece.
Genau, ein absolutes, das geht gar, das muss man sozusagen haben. Und das, da steckt aber auch so, ne, du lachst schön, das finde ich super, weil da steckt eigentlich total viel Ironie dahinter. Aber es ist wirklich so, dass die Kleidungsstücke selber dann diese Bedeutung haben. Die werden damit aufgeladen.
Total.
Und dann fragt man sich, woher kommt denn das? Wieso ist denn ein schwarzer Rollkragenpullover? Warum hat er diese Bedeutung? Und da ist es dann wichtig, eben in die Geschichte zu gehen und sich diese Antimodenkulturen anzugucken und zu gucken, wie sind die Werte? Und es ist so, natürlich kannst du dann behaupten, das wäre bei mir auch so ohne schwarzer Rollkragenpullover. Aber wie repräsentierst du es denn nach außen? Wie zeigst du es denn den Menschen?
Ja, genau. Und wie kam jetzt der Rollkragenpullover von den Fischern und Fischerinnen ins intellektuelle Milieu?
Das ist natürlich, wie gesagt, das ist eine Idee, also das ist so, die Beat Generation ist ja eine Generation, das waren ganz viele intellektuelle Schriftsteller und so weiter. Und die haben sich eben Kleidungsstücke gesucht, die eben nicht aus einem modischen Milieu kommen.
Mhm. Nicht schon belegt waren vielleicht.
Genau, da ist natürlich jetzt, da kann man jetzt, müsste man jetzt genau gucken, dass natürlich dann eben auch der Fischer als eine Symbolik, der Mann, der auf dem Schiff ist, der ist autonom, der macht seinen Beruf, das ist etwas Pures, etwas Materielles, da geht es um das wahre Leben. Ne? Es war auch eine sehr konsumkritische Generation oder diese Bewegung. Und damit bist du sozusagen mitten in den Inhalten. Ja. Ne? Und dann werden eben genau aus solchen Zusammenhängen kommen dann solche Kleidungsstücke und werden dann neu aufgeladen. Und das ist dann eben genau der spannende Teil, warum Antimoden auch so interessant sind. Leider im Übrigen auch für die Mode dann und für das Modesystem.
Da kommen wir ja jetzt gleich drauf. Also mir geistert jetzt immer noch der schwarze Rollkragenpullover in meinem Kopf herum. Aber bevor wir tiefer in das Thema Antimoden einsteigen, ist das, glaube ich, jetzt der ideale Zeitpunkt für eine Unterbrechung unseres spannenden Gesprächs durch unsere Good News. Wir hatten ja schon den Fuck, jetzt kommen die guten Nachrichten, die auf unser Bemühen um eine faire Modewelt einzahlen. Achtung! Die Kleidung, die wir tragen, hat nachgewiesenermaßen eine systematische Wirkung auf psychologische Prozesse und unser Selbstbewusstsein. Hajo Adam, sagen wir Hey Joe Adam vielleicht, und Adam Galinsky von der Northwestern University in den USA fanden heraus, dass wir sogar unsere Gesundheit über die Auswahl unserer Kleidung beeinflussen können. Also macht es wie die SuperheldInnen, schafft euch euer Power-Outfit an und ihr seid nicht zu stoppen. Kannst du das bestätigen?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich würde sagen, dass Kleidung ein ganz klares Feld ist, wo wir eigentlich uns als Menschen gestalten können. Und ob das dann wirklich individuell ist oder nicht, finde ich gar nicht so relevant, sondern es geht genau um diese Frage des Wohlfühlfaktors. Und es geht natürlich dann aber leider eben auch immer darum, dass wir eben auch anerkannt und gesehen werden wollen. Und da ist es dann eben so, dass wir dann doch nicht so frei sind in der Wahl, die wir haben, sondern natürlich dann leben in der Gesellschaft, in der wir gerade leben. Also bestimmte Geschlechterbilder sind immer ein gutes Beispiel, dass man dann immer sozusagen sich vorsichtig womöglich daran rantastet, ob man eben das, was man dann macht oder trägt, ob das dann zu sehr gegen bestimmte kulturelle, gesellschaftliche Konventionen geht. Mhm. Und damit sind wir immer daran gebunden. Aber wir haben halt die Möglichkeit, das für uns zu nutzen. Und ich würde sagen, eigentlich haben wir fast, wir nehmen uns zu wenig Zeit dafür, das sozusagen auch zu huldigen und irgendwie wirklich genau zu gucken, was tut mir denn gut? Womit fühle ich mich denn wohl? Und warum ist das so? Und
es gibt ja auch so Tage, da merke ich das total. Da möchte ich irgendwie wenig auffallen. Dann gibt es Tage, da brauche ich, davon gibt es mehr zum Glück von den Tagen, da brauche ich die Farbe und das Laute, weil mir das Power gibt. Das merke, also so der Power, genau, das Powergefühl kommt dann schon auch über die Kleidung.
Und wir sind halt eben, ich würde immer sagen, der Mensch ist halt ein soziales Wesen.
Ne? Und es Im besten Fall.
Im besten Fall. Und es geht uns darum, dass wir irgendwie wahrgenommen werden. Natürlich gibt es dann eben auch immer diese Anti-Bewegung, dass man sagt, aha, jetzt schneide ich mir aber extra die Haare kurz, weil ihr alle wollt, dass Mädels lange Haare haben. Mhm. Aber diese Form von Anti-Bewegung, die brauchen dann natürlich eben auch immer ein bisschen eine Gruppe finden und sich das dann sozusagen durchsetzt als ein neues Bild.
Aber trotzdem ist die Mode ja gewissermaßen heiß eigentlich auf Gegenbewegung. Ne?
Absolut.
Und du hast ja schon uns jetzt ein bisschen was mit den schwarzen Rollkragenpullover und das Thema Antimoden erzählt. Könnte man sagen, dass Antimoden eigentlich auch eine Form des Protests gegenüber konventionellen Modekonzepten sind? Oder geht es eher erstmal um einen Protest gegenüber eine bestimmte gesellschaftlichen Zustand? Ja, also geht es wirklich um eine Kritik an einer Kleidung oder an einem Thema?
Beides. Okay. Also es geht auf jeden Fall darum, tatsächlich das zu kritisieren. Und es ist in allen Antimodebewegungen waren auch wirklich durchweg immer antikonsumistische Bewegungen. Okay. Das heißt, sie waren ganz klar gegen die Modeindustrie. Mhm. Gegen eine Bekleidungsindustrie, die behauptet, ihr müsst das und das tragen. Wenn ihr das nicht tragt, seid ihr nicht modisch. Mhm. Und deswegen müsst ihr jetzt wieder mehr konsumieren und noch mehr konsumieren. Mhm. Und wir sehen ja, wo wir heute gelandet sind. Das ist so absurd, da würde ja eh keiner hinterherkommen. Mhm. Und das war eigentlich immer so, und das ist eigentlich miteinander gekoppelt. Man kann das nicht voneinander trennen. Ne? Die Mode ist eben nicht an sich oberflächlich, sondern dieser Zusammenhang.
Ich sage jetzt klar, für manche behaupten das ja gerne, aber ich kriege da, mir stellen sich mal die Nackenhaare auf, weil ich finde, das ist alles andere als oberflächlich.
Genau, also und man muss sich eben immer auch klar machen, dass derjenige, der sehr bewusst eben sagt, ich bin an Mode nicht interessiert, das ist eben auch gleich ein Statement, was dann eben wieder behauptet, man ist nicht so oberflächlich. Mhm. Und das ist natürlich insofern Quatsch, weil genau im Entscheiden dafür, dass ich etwas trage, was nicht modisch ist, das muss ich ja erstmal wissen.
Ne? Ja,
also woher weiß ich, welche Jacke ich trage, dass die jetzt womöglich doch ein Trend ist und hoppala und schon kann ich mich nicht mehr abgrenzen. Ja. Ne? Und das ist insofern eben auch, man kommt nicht drum rum um diesen Zirkus und die Frage ist halt, wie man sich dann letztendlich dieser, sage ich jetzt mal, dieser Konsumkultur gegenüberstellt und wie man dann handelt, was man machen kann.
Und was machen jetzt die konventionellen Industrie, wenn sie Wind bekommen von Antimoden? Ich meine, die sind ja getrieben von der Gier nach dem immer Neuen und man muss ständig das Rad neu erfinden, denn wir wollen ja die Käufer und Käuferinnen bei Kauflaune halten.
Ich würde sagen, dass sie, und das kann man sich an verschiedenen Beispielen angucken, dass sie eine schräge Variante dessen machen, was sie meinen, was da der Trend ist von irgendeiner Antimodekultur. Eins der besten Beispiele ist mit Sicherheit diese berühmte zerrissene Jeans, die ja aus dem Punk kommt, wo es sozusagen auch darum ging, man zerstört Kleidungsstücke mit Absicht, um eben genau dieses Antikonsumistische zu zeigen. So, und dann haben wir das in den letzten Jahren gehabt, dann wird eben plötzlich eine kaputte Hose verkauft. So. Und dann irgendwie auch unter schlechten Arbeitsbedingungen müssen Leute die Stoffe kaputt machen.
Total.
So. Und dann auch womöglich mit
absurd.
Völlig absurd.
Ja.
Und das passiert aber tatsächlich. Und es funktioniert dann auch leider an manchen Stellen, oft natürlich auch gerade bei jungen Menschen. Und dann vermarkten sie das sozusagen wieder neu. Aber da gibt es eben immer, die Mode schafft eigentlich nie den Trend wirklich aufzunehmen, so wie er in den Antimodekulturen ist, sondern sie nehmen sich immer nur Teile raus und reproduzieren die einfach. Also das, was halt dann eben Mode macht, sie ist dann eben doch leider manchmal, finde ich, nicht wirklich inspiriert von dem, was da an Inhalten ist. Mhm. Inzwischen würde ich sagen, mit Social Media haben wir das Problem, dass das ganz oft dann doch ganz gelungen kombiniert wird, ja, also weil die ja dann eben jetzt nicht umsonst heutzutage Content Manager, dass man hat man das Kleid in einem bestimmten Setting. Und dann hat man eben daneben auch noch den Text, der einem dazu erzählt, in welchem Setting du dich jetzt gerade fühlst, wenn du dieses Kleidungsstück hast. Und ne, das hatten wir, was ich unter Corona war ja dieses Beispiel des Cottagecore, wo sie dann irgendwie so romantische Blümchenkleider und alles saßen in irgendwelchen schönen Blumengärten. Und dann
Cottagecore?
Wird das Cottagecore.
Was genau. heißt Core?
Hardcore.
Also ach
der,
so,
das ist Core. Immer dieses Core, das ist genau, es gibt mehrere Trends, wo immer das Core hinten dran gehängt wird.
Okay.
Um dann eben auch wieder so, ne, das scheint dann so eine Anti-Mode-Haltung zu sein. Und letztendlich geht es natürlich darum, dass man das dann konsumiert und dann am besten mit einem Klick auf das Foto direkt kaufen kann. Und das ist eben, dass sie versuchen eigentlich damit letztendlich komplett die Kulturen auszubeuten. Mhm. Ne? Man spricht dann von der Kommodifizierung von solchen Anti-Mode-Kulturen. Mhm. Und das durchzieht das ganze 20. Jahrhundert, ne? Die ganze Anti-Mode-Bewegungen waren immer eine Inspirationsquelle. Ne? Der Minirock ist eines der besten Beispiele, weil da sagt selbst Mary Quant gesagt, ne, das hat sie natürlich von jungen Frauen auf der Straße. Ne? Vivienne Westwood ist auch ein gutes Beispiel. Ja. Ne? Den Punk hat sie nicht erfunden, sondern sie war selber Teil der Punkkultur und hat dann Laden aufgemacht und hat sich dann so genau mit dieser Art und Weise da hochgearbeitet in der Modeszene. Als eben, die war ja dann auch immer sozusagen der Gegenpart der Mode, der großen, der großen Haute Couture. So. Also, aber insofern ist sie halt einfach, sie ist so ein Blutsauger, würde ich sagen, die Bekleidungsindustrie, die Mode. Weißt du, die saugt sozusagen, versucht alles rauszuziehen. Und dann müssen natürlich auch wieder diese Anti-Mode-Kulturen für sich eben auch was finden, wo sie sagen, okay, krass.
Das tut ja weh, oder? Also ja, wenn du hast im Vorgespräch mir erzählt, dass man auch vom Bubble-Up spricht. Also meine Frage wäre jetzt, wann gelingt es den konventionellen Modeindustrien, wann gelingt es ihnen aus einer Anti-Mode einen Trend zu generieren? Du hast ja gerade erzählt, das hat oft nur mit einem partiellen Herausgreifen bestimmter Sachen zu tun und der Content kommt eigentlich nicht mit. Aber wenn das manchmal, vielleicht hast du auch ein paar Beispiele, wann das gelungen ist, ein paar hast du ja gerade schon erzählt, ist das nicht auch mit unglaublichen Schmerzen für die ProtagonistInnen der Anti-Mode-Szene verbunden? Ja, wenn auf einmal sowas wie Thema Punk oder so in ganz an plötzlich bei H&M im Schaufenster hängt.
Ja, ja, genau. Das ist natürlich
gab's trotzdem, damals wahrscheinlich noch nicht.
Also ich glaube, das Beste, also was halt immer die Anti-Mode-Kulturen bleiben trotzdem natürlich für sich weiter bestehen. Aber es ist natürlich schon irgendwie sowas, man dann sieht, okay, jetzt vermarkten die da was, dann kann es schon auch irgendwie dazu führen, dass man natürlich dann sagt, okay, irgendwie, das machen wir dann nicht mehr oder so. Ne? Aber das ist, ich werde jetzt sagen, wenn man, inzwischen ist es auch so, das geht einfach viel zu schnell und es gibt trotzdem immer noch Punks, die man als Punks erkennt, weil es ja auf die Kombination dann ankommt. Ne? Wenn du jetzt die kaputte Jeans trägst mit ein paar neuen schicken Sneakern
und ein paar Perlenohrringen.
Ein paar Perlenohrringen, dann wird relativ schnell klar, das ist wohl, glaube ich, doch kein Punk. So. Und das, ich würde sagen, dass manche Jugend- und Antimodekulturen das dann eigentlich immer auf die Spitze getrieben haben, indem sie sich dann noch wieder was geklaut haben und das nochmal wieder verfremdet haben. Das ist wirklich ein ganz, ganz spannender Kulturkampf, der eigentlich auf dieser ästhetischen Ebene stattfindet. Ja. Und da muss man aber bei den einzelnen Beispielen dann gucken. Aber es ist schon eine Form von Ausbeutung. Ne? Und ich würde aber trotzdem sagen, dass natürlich die Codes und Bedeutungen, die so eigene Antimodekulturen haben, um die zu verstehen, musst du halt selber ein Teil dieser Kultur werden oder so lange da mit Menschen sprechen, dass du es verstehst. Und da, wie gesagt, können die natürlich auch neue Bedeutungen generieren. Also da würde ich sagen, da sind sie einfach unabhängig von diesem Modezirkus letztendlich.
Und würdest du sagen, das passiert häufig, das Bubbling Up? Also
das Bubble Up, würde ich sagen, ist das Phänomen mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg, was eigentlich alles dominiert. Inzwischen spricht man ja auch von Mikrotrends. Dadurch, dass es so unglaublich viel eben in Social Media gibt, wo Leute dann wirklich, ne, die sind ja dann sogenannte Trend-Scouts, die suchen dann genau nach solchen Trends und versuchen zu gucken, wo liegt der Zahn der Zeit und versuchen das aufzugreifen. Aber wie gesagt, wir haben inzwischen eine solche Schnelligkeit in diesem Zirkus, ich würde sagen Modezirkus, dass genau.
Weil Trend ist ja eher was Flüchtiges, oder? Ja. So, das ist, steht ja, müsste doch eigentlich im Gegensatz stehen zu Antimoden, die ja, dadurch, dass sie auch eine Geisteshaltung sind, eigentlich länger begleiten als bestenfalls nur Sommersaison, Sommerkollektion 2023.
Ja, ja, genau. Das würde ich auch immer sagen. Es gibt wirklich einige einfach Anti-Mode-Kulturen, die gibt es eben sehr lange.
Ja,
der Punk
genau.
ist eben eins der vielen Beispiele, aber auch andere, wo sich das sozusagen rauskristallisiert, also sowas wie Gothic oder so, ne? Wo das dann auch in der Zuspitzung auch immer wieder eigene Ästhetiken findet und eben auch wirklich in der Bubble bleibt. Aber dieses Bubble-Up, dieses sich daraus bedienen, passiert eben immer nur, wie du sagst, in einer kurzen Zeit als eine Art Trend. Und dann ist natürlich die Frage, wie funktioniert es? Kann man es nehmen? Kann man es gut vermarkten? Dann wird es reproduziert, dann kann es womöglich eine größere Mode werden. Aber im Moment, glaube ich, merkt man, dass das eben nicht mehr so einfach funktioniert, weil die Menschen immer kritischer geworden sind. Und ich glaube, das ist auch, deswegen ist ja auch sowas wie dieser Podcast so toll, weil es genau darum geht, sie immer weiter kritische Konsumenten. Ja. So, sozusagen, ne, zu, nicht zu erziehen, aber Inspiration
zu sensibilisieren,
geben,
ja,
zu sensibilisieren, klar. Und genau klar zu machen, dass es genau darum geht, dass man kritisch sein muss und dass man eben hinterfragen muss und gucken muss, woher kommen die Dinge, die wir anziehen und so.
Ja. Ja, total. Ist ja wirklich auch ein richtig langer, aber auch eben sehr, sehr spannender Prozess.
Ja.
Jetzt ist ja die Kritik an Fast Fashion, also massenproduzierter Mode, dass sie in immer billiger und in immer kürzeren Zyklen auf den Markt geworfen wird. Und die Kritik wird zum Glück immer lauter. Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf Antimoden?
Das ist ganz interessant, weil ich sagen würde, es gibt einige Antimode-Kulturen, die ein sehr, sehr gutes Beispiel sind für zum Beispiel nachhaltige Praktiken. Also das, was Heike, die hattet ihr ja auch schon mal hier im Podcast, die hat zum Beispiel ja ganz tolle Forschung gemacht zur Textilminimalistin.
Ja.
Und das ist ein ganz, ganz schönes Beispiel. Das ist im Prinzip eine Antimode-Kultur, die einen ganz anderen Umgang, ne, und das ist ja auch das, was Lotte gerade macht mit ihrer Capsule Wardrobe, so wo man merkt, okay, das sind Konzepte, wie man anders mit Kleidung und seinem Konsum und auch seinem Trageverhalten umgeht, mit Modekleidung. Und es gibt aber genauso gut auch andere schöne Beispiele, eben, ich hatte ja schon eben genannt, so die Grünen in den 80er Jahren, die ja so, als war ich ja junger Teenager, das war eben so Ökomode und das war, ne, die Birkenstocks waren die Hölle, das hätte man nie im Leben angezogen.
Voll.
Also es war wirklich so, und jetzt heutzutage sehen wir genau das Gegenteil, ne, der Birkenstock irgendwie aus welchem.
Ich liebe auch meine Birkis.
Ja, absolut.
Ich würde sie jetzt nicht unbedingt, ja, sind auch nicht ganz günstig, ne,
das
mittlerweile.
Stimmt. Nee.
Ich würde sie jetzt auch nicht unbedingt mit so einer Wollsocke kombinieren. Aber sonst trage ich sie sehr, sehr gerne.
Ja, mit Glitzersocken macht man es.
Mit Glitzersocken
macht man es inzwischen, genau. Aber da sieht man schon, es geht dann eben auch bei solchen Sachen um das das Durchbrechen von irgendwelchen Ästhetiken, die man kennt.
Ja.
Und eben dieses wirklich so ein bisschen spielerischer. Das macht ja eben die Antimoden, dann finde ich
auch
sehr, sehr stark.
Bei den Ökomoden war es ja eher so die Verbundenheit zur Natur und das Ursprüngliche. Ne?
Genau, ja, die waren halt eben, die waren sehr stark, kaum gefärbt, eher in braun, Schlamm, sackartig, eben. Ne, das hat ja auch viel mit der feministischen Bewegung der Zeit zu tun. Also das ist eine sehr, sehr spezifische Ästhetik gewesen. Mhm. Aber wenn wir heute auch gucken, wie zum Beispiel viele nachhaltige Label, würde ich sagen, kranken daran, dass sie eben doch sehr eine sehr minimalistische Ästhetik fahren. Mhm. Es geht sehr viel um Basic, um einfache Dinge. Dass die Freude, der Spaß an der Mode oder an Kleidung eher und an so etwas ist ja eben dann irgendwie auch mal was Schräges zu machen, was Buntes zu machen, was zu mischen. Und das passiert eben nicht. Das heißt, wir sehen da schon auch bestimmte Ästhetiken, die sich durchsetzen.
Mhm.
Aber trotzdem ist es natürlich schon interessant. Ne, und wenn man dann eben Capsule Wardrobes googelt meinetwegen und sich das anguckt, sieht man schon, dass es insgesamt sehr schlicht teilweise von den Farben und solchen Zusammenhängen.
Mhm.
Ich denke, da ist noch viel Luft nach oben insofern, dass man da einfach noch mal wilder denken kann und nicht so konventionell denkt. Aber es geht natürlich auch immer dann darum, dass man sozusagen das auch repräsentieren will. Und dafür steht dann eben eine ganz bestimmte Ästhetik.
Ja.
Aber trotzdem würde ich sagen, dass eben ganz viel Antimodebewegung eben ein großer Teil ist ja eben auch der Konsum dann eher über Secondhand-Mode.
Mhm.
Und dann eben auch zum Beispiel der Rückgriff auf historische Kleidungsstücke, die man dann eben auch manchmal suchen muss und wo man dann aber eben weiß, oh wait, toll, das ist noch ganz anders gearbeitet, das hat eine ganz andere Qualität und eine andere Materialität.
Total.
Und das ist ja eben.
Wir hatten ja vor einer Weile Robin Balser von Vinokilo im Podcast, hat gesagt, er würde gerne mal so ein Blind-Tasting machen. Er würde sofort die echten Vintage-Schätze erfühlen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil die Qualität so eine andere war als jetzt.
Genau.
Neuere Secondhand-Sachen. Aber würdest du denn sagen, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, Antimoden sind dadurch eigentlich auch sowas wie heimliche Slow-Fashion-Ansätze? Also unbewusst, aber durch diesen permanenten Rückgriff auf.
Ich würde gar nicht so sagen unbewusst, weil es geht ja ganz oft wirklich eben auch darum, eben Konsum zu stoppen und eben nicht weiter zu konsumieren. Insofern auf jeden Fall eine Form von Slow Fashion, eben keine, das ist dann eben sozusagen eher eine symbolische Kreation von Slow Fashion, weil es ja dann eben nicht darum geht, dass man etwas Neues produziert,
genau,
was dann eben slow produziert ist, sondern dass man eben eine Ästhetik schafft, die man durch gesammeltes, getauschtes, Secondhand besorgtes oder selber gebasteltes irgendwie dann eben trägt. Das ist auf jeden Fall eine Form von Slow Fashion. Und damit sind die Antimodekulturen ja eben auch welche, weil sie, wie gesagt, sie sind konsumkritisch auf der einen Seite, sie sind auf jeden Fall gegen den Modezirkus und auch gegen das Diktat, ständig irgendwas wechseln zu müssen.
Total.
Sie sind also damit auch viel mehr ein Argument für das, was man vielleicht unter Stil oder jetzt mal so schick, Style, ja? Also und dafür sind sie ganz klare Vertreter, weil sie damit auch erkennbar werden, dass man eben sieht, aha, okay, da kombiniert jemand Sachen. Ich meine, das versuchen die großen Firmen auch immer nachzumachen, indem man dann plötzlich sieht, okay, die haben fast eine ganze Vintage-Ecke.
Mm.
Aber da sieht man es an der Materialität.
Total.
Und man, vor allen Dingen spürt man es Und das hat man dann auch später natürlich, wenn man es versucht zu waschen und
ja,
dann die Apertur raus ist und das Ganze dann in sich zusammenfällt.
Ja.
Ne?
Jetzt habe ich eine Frage an dich, auf die ich mich schon die ganze Zeit freue. Du wirst ahnen, worum es geht. Und zwar hast du einen sensationellen Aufsatz, Achtung, über die Meggings geschrieben. Das ist die Leggings für Männer und zwar als Form der Antimode. Was um Himmels Willen hat es damit auf sich?
Was hat es
auf sich? Erzähl uns von der Meggings.
Also die Meggings ist mir tatsächlich das erste Mal eigentlich begegnet in diesem sehr sportiven Look. Man nennt das ja auch Short over Long, wenn man jetzt den Modeblogger, den Sartorialist zitieren will. Und das ist sozusagen eben die Leggings für Männer mit einer Shorts drüber. Das sehen wir inzwischen ganz viel beim Sport, Jogging, Fahrrad und so. Das ist so ein sportiver Look, gerne argumentativ dann damit verbunden, dass man sagt, dass das Material auch nochmal die Faszien mobilisiert. Also man wird noch sportlicher dadurch eigentlich.
Allein durchs Tragen. Ne?
Allein durchs Tragen und also der Körper wird noch definierter. Und das ist ein anderes Thema, müssen wir ein anderes Mal machen. Aber so diese Idee von Körperbild, die steckt da ja mit drin. Aber es gibt eben auch diese Meggings ganz viel. Es gibt eben im amerikanischen Raum Firmen, die das vermarkten. Und offensichtlich ist das da auch sehr stark in solchen, eher würde ich sagen, in so einer schwulen Kultur als männliches Kleidungsstück sozusagen vertreten. Und der Firmenbesitzer unter anderem dieser Firma, mit dem ich auch mal sozusagen E-Mails ausgetauscht habe, der verkauft das und der wollte auch sehr genau wissen bei meinem Aufsatz. Der hat mir nämlich sehr netterweise Fotos überlassen.
Ja.
Was ich damit vorhabe. Genau. Und mir ging es eigentlich darum, dass ich das hochinteressant fand, dass man dieses mit der kurzen Hose drauf sehr akzeptiert. Mhm. Und
Sobald sie weg ist,
und man nur den Mann in der engen Hose sieht, da man doch irgendwie irritiert ist. Und dann, ich finde gerade diese Momente, wo man selber merkte, das ist aber ungewohnt.
sieht man ja Mann jetzt
so
alles.
So ein Mann in so einer engen Hose, was ist denn das? Und das ist für mich immer der Moment, darüber nachzudenken, so okay, wie bin ich denn jetzt gerade selber durch meine Kultur so geprägt?
Ja, total.
Warum finde ich das eine seltsame Ästhetik, wenn doch alle sagen, es ist eine super bequeme Hose, kann ich voll gut zu Hause rumlümmeln.
Voll.
Und man dann irgendwie denkt so, ja, aber mein Mann in der Hose auf dem Sofa, ich weiß ja nicht. Und dann ist es eben spannend, wenn man sich die Modegeschichte anguckt, dass es eben eine Geschichtsschreibung gibt. 450 Jahre lang war das sichtbare Männerbein in Symbolik für Männer, für Männlichkeit und damit immer für Macht. Guckt euch die ganzen Gemälde an, was weiß ich, Ludwig der 14. Man sieht immer ein Männerbein.
Total.
Es ist einfach totaler Wahnsinn. Und das ändert sich aber eben erst mit der bürgerlichen Moderne, wo nämlich der Mann im Prinzip seinen Körper verliert.
Ja.
Der Mann ist im Anzug, das ist ja das sozusagen die Uniform des bürgerlichen Mannes, verliert der Mann seinen Körper und damit eben letztendlich auch seine Sexualität, die man in irgendeiner Form repräsentiert. Mhm. Und dann wird plötzlich auch in dem 20. Jahrhundert diese Meggings, diese enge Hose, ein spannendes Feld für Antimoden. Mhm. Ne? Und das sind dann eben auch wieder Sachen, wo ich dann ästhetisch auch so ein bisschen zucke, wenn man dann zum Beispiel an die ganzen Glamrock-Leute der 80er Jahre denkt, ne? Also an so jemanden wie Rod Stewart, die hatten alle knatschenge Hosen
total
an und eben auch noch lange Haare dazu. Ist eine ganz andere Form von Männlichkeit, aber eben auch eine, die ihre Sexualität sehr nach außen stellt. Mhm. Und das ist dann eben ein ganz hochspannendes Thema, genau darüber nachzudenken, was eben dieses Kleidungsstück mit den Geschlechterbildern und mit Körperbildern von einem bestimmten Geschlecht, nämlich in dem Fall des Mannes, zu tun hat. Mhm. Und da deckt man eigentlich mit diesem Kleidungsstück so ein ganzes Panorama an Inhalten auf, wo klar ist, wie sehr wir eigentlich davon geprägt sind, konventionell zu denken und zu denken, was hat der denn an? Mhm. Und da merkt man dann wieder eben, dass man dann doch nicht so individuell ist, sondern kann man sich wunderbar selber erwischen zu denken, okay, warum finde ich das denn komisch? Und
also du siehst das, den Bubble-Up für die Meggings?
Ich sehe den schon eine ganze Weile. Das ist aber so ein Running-Gag bei mir zu Hause mit meinem Mann, der immer noch sagt, ja, ist mir doch egal, auch selbst wenn sie kommt, trage ich sie nicht. Aber wobei er in seinen Radhosen jetzt auch nicht so viel anders aussieht, ehrlich gesagt.
Ganz genau. Da habe ich auch ein Exemplar zu Hause,
genau,
das gerne solche Radhosen trägt.
Ja, genau. Aber es ist eben sehr stark Antimodebewegung im Moment, eben auch nicht überraschenderweise in der schwulen Szene, die dann ja eben auch eine viel offensivere männliche Sexualität lebt und auch eine andere Körperlichkeit. Mhm. Und dann eben irgendwie auch sagt, ja, ist mir doch egal, wenn ihr jetzt meint, das ist eine Verweiblichung meines Körpers, denkt ihr ja sowieso alle, weil ich schwul bin. Ne? Und das finde ich eigentlich auch ein starkes Statement sozusagen.
Ja.
Und ich mag Sachen, die ein gutes Statement sind, wo man sagt, so man setzt
sich. Man sich für
durch
sich selbst einsetzt.
Absolut.
Und seine Glaubenssätze.
Genau. Und für die Inhalte,
Haltung,
die man hat.
Ganz
und,
genau.
Und dass man eben auch sagt, so Kleidung kann einen selber in der Art bestärken.
Ja.
Und dann macht es einfach auch Spaß, sozusagen durch die Welt zu laufen.
Total. Ja. Ja. Würdest du denn sagen, dass die Modebranche in der Lage ist, gesellschaftliche oder auch politische Impulse zu geben? So jetzt zum Beispiel Stichwort Meggings und das Männerbild oder es gibt ja auch andere Beispiele.
Naja, eher negativ, also eher andersrum. Also ich würde sagen, dass sie eben Sachen immer so sehr auflädt, dass sie insgesamt einfach sehr konventionell ist. Also sie ist eigentlich keine revolutionäre Branche. Wenn man jetzt überlegt, also was weiß ich, wenn man jetzt an unsere Kindheit denkt, in den 70er Jahren, da war einfach, die Kinderklamotten zum Beispiel waren einfach nicht so krass gegendert. Und heutzutage machen sie genau das Gegenteil. Insofern, also wenn man sich das jetzt anguckt, was es für Klamotten gibt, ist das ganz klar getrennt. Und es gibt verschiedene Leute, also wie Pink Stings, die versuchen dagegen zu gehen. In England gibt es eine Bewegung, die heißt Let Clothes Be Clothes. Die auch versuchen, dagegen zu gehen. Aber trotzdem ist das, was du im Moment kaufen kannst. Und die Leute denken dann, okay, das muss man so anziehen. Und damit, finde ich, haben wir im Moment wirklich bei Kinderkleidung totale Stereotypen. Und ja, das kann genau zum Gegenteil führen, wenn wir nicht dafür sorgen, dass irgendwie andere Möglichkeiten der Identitätsbildung auch noch da sind. Und Mode versucht immer, was zu verkaufen, wo sie das Gefühl hat, das kommt an. Ne? Und das sieht man dann eben auch bei Spielzeug. Und das zieht sich überall durch. Und da würde ich sagen, kann sie eigentlich kaum was Revolutionäres machen, was wirklich für eine bessere Welt ist, die mehr Vielfalt und Diversität steht.
Ja, es sei denn ein ernsthaft aufrichtiges Aufgreifen von Antimoden ohne Inhaltsentleerung.
Ja, genau. Und das liegt dann aber, würde ich sagen, das liegt dann eben bei
anderen. An den ProtagonistInnen, ne? Ob sie da mitgehen oder nicht, genau.
Und da gibt es dann eben, da würde ich sagen, da ist halt nicht die große Modeindustrie, die dafür steht.
Definitiv.
Sondern da stehen andere Labels für, die dann eben auch eine andere Politik und anderes Marketing machen und sehr bewusst genau das eben auch einsetzen, weil sie sagen, nee, wir wollen Mode und Kleidung für Menschen machen, die einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Mhm. Ne? Genau.
Bevor wir jetzt gleich schon hier Richtung Ende einsteuern, habe ich noch eine Frage an dich, die uns natürlich in diesem Podcast ganz besonders umtreibt. Was glaubst du denn, müsste passieren, damit die Fashionbranche ein echtes, auch ökologisches Bewusstsein entwickelt? Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass auch Antimoden ja tatsächlich einen Gegenentwurf bilden zu Mainstream und dadurch eigentlich eine wichtige Stimme haben, auch wenn sie eben sehr viel so idealerweise auch im Kleinen stattfinden, um bewahrt zu bleiben und fortlaufen zu können. Was muss passieren, damit das Thema Ökologie eine andere Rolle spielt?
Ja, da muss man wahrscheinlich einen großen Wurf machen mit, also es ist halt einfach das Problem, es ist eine unglaublich kapitalistische Struktur. Und ich glaube, die Bekleidungsindustrie wird sich nicht ändern, solange sie nicht Geld damit verdient. Die wissen schon lange, wie sie ökologisch und irgendwie auch sozialverträglich arbeiten könnten, das wissen sie schon lange. Aber solange sie damit Geld verdienen, so wie es im Moment funktioniert, da werden sie sich nicht ändern, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist eigentlich, deswegen liegt dann leider da doch irgendwie der Auftrag doch beim Konsumenten, irgendwie um bestimmte Firmen einfach einen großen Bogen zu machen.
Und bei der Politik.
Und bei der Politik, auf jeden Fall.
Ne? Weichen zu stellen, damit die es anders machen, auch eigentlich positiv begünstigt werden.
Genau, und das muss dann einfach zum Beispiel ein viel besseres Gesetz sein, als das, was da
jetzt zum Beispiel eine reduzierte Mehrwertsteuer.
Absolut.
Fabulieren wir sehr häufig davon. Ja, genau, warum kann der Mehrwertsteuersatz nicht reduziert sein?
Genau, und irgendwie dann auch letztendlich auch für solche Firmen, die da kein gutes Gewissen haben. Ich glaube, die Bekleidungsindustrie wird da einen Teufel tun, sondern die sind daran interessiert zu verkaufen. Die sind auch nicht daran interessiert, wirklich Inhalte zu vermarkten. Das ist einfach ist wirklich der Mythos der Mode und das ist einfach auch eine große Blase.
Mann, jetzt wollten wir doch heute nicht kulturpessimistisch sein.
Ja, an der Stelle finde ich, sollten wir es aber sein, weil da sind wir nicht kulturpessimistisch, sondern da sind wir realkritisch gegen die Bekleidungsindustrie.
Ja. Liebe Melanie, du merkst, ich hänge an deinen Lippen. Ich find's wahnsinnig. Ich würde jetzt gerne noch 2 Stunden über die Meggins reden. Aber stattdessen würde ich dich gerne um etwas bitten, was wir am Ende alle unsere Podcast-Gäste und Gästinnen bitten. Und zwar fragen wir gerne nach einem persönlichen Lifehack oder einen anwendbaren Supertipp im Kosmos Slow Fashion. Und deshalb ist meine Frage an dich, was können unsere HörerInnen tun, um sich besser vom vorgegebenen Modestress, der ja künstlich gemacht ist, abzugrenzen? Mhm.
Genau, wichtig war dein Nebensatz, der künstlich gemacht ist. Ich glaube, man muss sich wie bei anderen Stress auch klar machen, dass diese Idee von Mode oder Moden überhaupt nur eine ist, die kulturell produziert wird. Ja. Es existiert nicht, wenn es niemand reproduziert. Wenn wir uns also klar machen, das ist gerade tatsächlich gewollt von einer Industrie, haben wir eigentlich, würde ich sagen, ist eigentlich Antimode genau unser Konzept, was wir alle haben sollten. Das heißt, und das hat auch so einen schönen Spielraum insofern, dass man sagen kann, wir nehmen einfach die Dinge, die wir haben und gucken mal und probieren uns auf andere Arten und Weisen aus, ohne dass es uns irgendjemand diktiert, wer wir zu sein haben. Denn es geht bei Mode und Kleidung um nichts Geringeres als um uns selbst. Und darum, dass wir irgendwie für uns etwas finden, womit wir uns wohlfühlen. Und das kann dann sein, dass der eine irgendwie eine größere Vielfalt braucht und damit einfach viel mehr Kleider tauschen muss, Secondhand machen muss oder eben tolle Labels für sich entdecken muss, wie euch, Bridgerton, wo man dann eben sagt, wow, das ist eine Jacke, die werde ich einfach 15 Jahre lang immer wieder tragen und an der habe ich Freude und die ist auch so gut gearbeitet, dass das tatsächlich
und die gibt es ab nächster Woche in 3XL.
Guck mal, sogar Very das, new. Siehst du? Mhm. Und dass wir uns einfach nicht abhängig davon machen, sondern uns klar machen, es existiert einfach nicht. Es existiert erst in dem Moment, die Mode, wenn sie wirklich von den Menschen aufgenommen wird. Und entsprechend können wir uns dagegen stellen.
Wenn sie konsumiert wird.
Wenn sie konsumiert wird, genau. Und wenn wir uns dagegen stellen und einfach selber sozusagen das machen, wo wir sagen, das sind unsere Antimoden, das sind die Ästhetiken, die wir wollen, das ist die Kombination, die ich mir suche. Und dafür gibt es so unfassbar wunderbare, Inspirationen, die man finden kann in alten Zeitschriften. In der Modegeschichte finde ich total toll und auch in so vielen anderen Möglichkeiten, auch gerade mit den ganzen Sachen, die wir haben, Social Media, dass wir wirklich dieses beknackte Modesystem wirklich nicht brauchen, sondern uns da echt unabhängig von machen können.
Oh, was für ein Schlusswort. Melanie, ich danke dir richtig, richtig von Herzen für deine vielen, vielen schlauen Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Es war richtig toll, dass du da warst und ich gehe jetzt los und besorge mir einen schwarzen Rollkragenpullover. In diesem Sinne, danke nochmal und keep it slow.
Das war Talk Slow, der Podcast, bei dem wir sehr schnell über Slow Fashion sprechen. Mit euren Hosts Conny und Lotte. Abonniert unseren Podcast Talk Slow überall dort, wo man Podcasts hören kann. Wenn ihr mehr lesen wollt, schaut auf www.talkslow.de vorbei oder auf unserem Instagram-Account talkslow.podcast. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht,
keep it slow!